Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wer hat sich nicht schon über den lauten Nachbarn genervt? Oder über das Glockengeläut morgens um 6? Oder über den Betrunkenen, der um Mitternacht rumgrölt? Wir alle haben unsere Geschichte mit dem Lärm. Doch jede Geschichte ist wieder anders, denn kaum etwas ist so persönlich wie die Geräuschempfindung und die Lärmempfindlichkeit. Darüber hat Sieglinde Geisel ein Buch geschrieben. Ina Bösch hat sie zu einem Gespräch getroffen.
Sieglinde Geisel, welches ist für Sie der schlimmste Lärm?
Das ist eine schöne Frage. Seit ich das Buch geschrieben habe, finde ich Lärm eben nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube, der schlimmste Lärm, doch, das ist für mich schon, wenn ich im Zug sitze und neben mir hat jemand Ohrstöpsel in den Ohren und ich höre, wie das da rausknistert. Und das ärgert mich vor allem deshalb so sehr, weil ich sowieso dagegen bin, dass man mit Ohrstöpseln sich das Leben einkleidet.
Eine andere kurze Frage, welches ist für Sie die tiefste Stille?
Wenn ich schlafe, richtig guter, schöner Schlaf, das ist für mich das Gefühl von Stille.
Nun ist es so, dass Sie, Sieglinde Geisel, Zeitgenossen, wahrscheinlich Bekannten, auch Freunden, diese Fragen gestellt haben, nämlich was ist der schlimmste Lärm, was ist die tiefste Stille? Und die Antworten auf diese beiden Fragen, die kann man in Ihrem Buch nachlesen mit dem Titel »Nur im Weltall ist es wirklich still«. Dort reichen die Antworten von Nägelfeilen oder von Autobahnlärm über das Ticken eines Weckers oder über das Schreien eines Tieres, das Schmerzen empfindet, hin eben bis zur Berieselungsmusik oder eben auch zur Musik, die aus Kopfhörern tönt, wie Sie, Sieglinde Geisel, zuvor erwähnt haben. Offenbar ist Lärm also etwas, das sehr individuell verschieden empfunden wird, das sehr unterschiedlich empfunden wird. Gibt es denn sowas wie eine allgemeingültige Definition von Lärm?
Das war für mich sehr schwierig am Anfang, zu einer solchen Definition zu kommen. Gerade auch, weil ich sehr erstaunt war, wie unterschiedlich die Antworten waren, die ich von meinen Freunden und Bekannten bekommen habe. Ich habe eine Weile lang wirklich jeden, der mir über den Weg gelaufen ist, gefragt, was für ihn der schlimmste Lärm sei. Und es ist tatsächlich so, dass absolut jedes Geräusch zum Lärm werden kann, egal wie laut und wie leise. Es hängt nur davon ab, unter welchen Umständen wir dieses Geräusch erleben. Und ich habe mir dann das Wort Lärm näher angeschaut und überlegt, was bedeutet das denn eigentlich? Woher kommt denn das? Und ich habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass es mit dem Wort Alarm verwandt ist. Und Alarm wiederum kommt aus dem Italienischen, heißt Allarme, also Alarme, zu den Waffen und ist ein Schlachtruf. Und dann ist eigentlich die Lösung klar, dass Lärm jedes Geräusch ist, was uns zur Pistole greifen lässt.
Nun gibt es ja Versuche, eben Lärm zu erfassen, indem man den Lärm misst, den Schall misst mit Dezibels und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwie eine Limite ab so und so viel Dezibel gilt was als Lärm und darunter als Geräusch?
Für die Rechtsprechung gibt es das. Also da gibt es ganz klare Richtlinien, dass ich glaube, tagsüber darf der normale Pegel 55 Dezibel nicht überschreiten, nachts ist 45 Dezibel. Und an Arbeitsplätzen, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, wie viel Dezibel das betrifft. Das ist mal einerseits juristische Definition, ab wann man klagen kann, wenn es einfach der Nachbar zu laut ist. Aber das ist eben für unser Empfinden von Lärm nicht so entscheidend.
Was ist denn entscheidend?
Entscheidend ist, ob es uns alarmiert, ob wir dieses Geräusch hören wollen oder nicht, ob es uns stört, ob es uns aufregt, ob es uns beunruhigt, ob es uns das Leben schwer macht. Und wenn ich in die Disco gehe und da ist eine Lärmbegrenzung von 55 Dezibel, dann gehe ich da gar nicht hin, weil ich will dort den Lärm haben. Ich will den Rausch, den der Lärm eben auch auslösen kann, wenn ich ihn freiwillig aufsuche.
Also Lärm hat nicht nur was Störendes, sondern Lärm hat auch was Berauschendes, wenn Sie das Beispiel der Disco erwähnen.
Ja, also Lärm ist per se nicht unbedingt etwas Schlechtes. Obwohl, gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ne? Wenn es uns zur Waffe greifen lässt, dann vielleicht schon. Aber das heißt, laute Geräusche müssen nicht sein, was der Mensch nicht haben will. Also man, eigentlich ist eine lärmfeindliche Gesellschaft das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Weshalb? Dann dürfen wir uns nämlich nicht mehr freuen, wir dürfen keine Feste feiern, wir dürfen nicht mehr jubeln, wir dürfen nicht Hurra schreien, Kinder dürfen nicht spielen, was ja in Teilen Deutschlands zumindest ein Problem ist offenbar. Also in Süddeutschland habe ich gehört, dass über Mittag die Spielplätze nicht bespielt werden dürfen, weil die Leute ihre Mittagsruhe haben wollen. Und ich meine, in einer solchen Welt wollen wir ja auch nicht unbedingt leben. Das heißt, Lärm ist eben gar nicht so leicht mit den Kategorien, ist jetzt Lärm gut oder ist er böse, zu fassen. Es ist immer kontextabhängig.
Es ist kontextabhängig, sagen Sie, Sieglinde Geisel. In Ihrem Buch konzentrieren Sie sich unter anderem auf die Machtfrage und ich fand das sehr erhellend, was Sie darüber geschrieben haben, nämlich, dass es sehr darauf ankommt, wer den Lärm erzeugt, dass wir eben dieses Geräusch dann als Lärm empfinden. Also beim einen Verursacher ist es Lärm und beim anderen Verursacher ist es eben ein Geräusch. Also in einem gewissen Sinn kann man auch sagen, Lärm ist was Soziales, eben Lärm hat mit Macht zu tun. Und Sie fassen diese Erkenntnis auch in einem Satz zusammen, nämlich Geräusche der Mächtigen sind per Definition kein Lärm. Und dieser Satz tönt für mich etwas apodiktisch. Kann man das so sagen?
Das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Aber ich glaube, es stimmt insofern schon. Solange wir einverstanden sind mit den Machtstrukturen, sind die Geräusche der Mächtigen ja nichts, was uns alarmiert, sondern es sind etwas, was die Machtstrukturen demonstrieren, was zeigt, dass alles in Ordnung ist, dass die wirklich die Macht haben, dass wir sicher sein können, dass sie uns vielleicht auch beschützen. Während der Lärm von unten immer etwas Alarmierendes ist. Es gibt keine Revolution ohne Lärm. Also wenn die Massen anfangen, laut zu werden, dann gerät etwas außer Kontrolle, dann kann das sehr schnell auch wirklich sehr gefährlich werden.
Nun bringen Sie aber das Beispiel des Vaters, also eines patriarchalen Haushalts, wo der Vater redet und eben Geräusche oder eben auch Lärm produzieren kann und die Kinder schweigen müssen.
Ja, das ist natürlich nicht, dass ich jetzt sage, ich bin dafür, dass die Mächtigen laut sein dürfen. Ich sage ja nur, wie es ist, sozusagen, wie so Strukturen, woran man das erkennen kann, dass es diese Auffassung gibt. Es ist halt so, Kinder sind ja in der Hierarchie ganz unten, die machen also nur Lärm. Alles, was Kinder machen, kann man als Lärm empfinden oder empfinden viele Leute auch als Lärm. Während wir, wenn jetzt eine Militärparade ist in einem Land, in dem man, klar, wenn ich dagegen bin, dass das Land dieses Militär hat und seine Macht zeigt, dann werde ich mich diesem Lärm nicht aussetzen wollen. Aber wenn ich dabei bin und dafür bin, dass zum Beispiel Deutschland 1933 jetzt groß und stark wird und dass wir die Macht haben sollen und dass wir die Welt wieder erobern, dann werde ich das überhaupt nicht als Lärm empfinden, da werde ich mitmarschieren. Da wird mich das sehr bestärken in meiner Weltsicht. Damit sage ich gar nicht, dass ich dafür bin, dass die diesen Lärm veranstalten, aber die Gesellschaft funktioniert so und Lärm kann gewisse Hierarchien auch einfach offenlegen. Wenn man sieht, wer sich Lärm erlauben darf, dann wird man auch wissen, wer eigentlich die Macht hat. In einer Runde, das muss ja gar nicht nur der patriarchale Familienvater sein, das kann eine ganz sich gleichberechtigt fühlende Runde von Freunden sein, aber es gibt Leute, auf die man hört, deren Wort gilt, wo alle sofort schweigen, wenn sie mal was sagen, und es gibt andere, die nicht zu Wort kommen.
Und wie ist es mit den Nachbarschaftskonflikten? Reklamationen wegen Lärm, das ist ja, was Verwaltungen am häufigsten zu hören kriegen, wenn der eine zu laut Musik hört oder die andere um Mitternacht ein Bad nimmt oder der Dritte regelmäßig Türen zuschlägt, dann hat das mit Macht und Sozialverteilung ja relativ wenig zu tun, sondern vielleicht viel mehr eben damit, dass da ganz andere Konflikte damit verdeckt werden.
Das stimmt. Ich meine, das Problem der Macht fängt ja damit an, dass wenn ich Lärm verursache, dass ich den akustischen Raum besetze. Wer lauter ist, der ist eben einfach präsent. Und der Nachbar, der nebenan seine Musik hört, so dass ich sie auch höre, der ist bei mir eigentlich de facto auch in der Wohnung drin. Und es ist jetzt nicht die Frage, ob der Nachbar mächtiger ist als ich oder nicht, sondern es ist die Frage, ob ich den in meiner Wohnung haben will. Ob ich den theoretisch eigentlich eher mag oder ob ich den sowieso nicht ausstehen kann. Und daran lässt sich ganz viel ablesen. Also Nachbarn, die sich verkracht haben, die fangen an, ihre Lärmempfindlichkeit ungeheuer zu kultivieren. Und während Nachbarn, mit denen man einen guten Umgang pflegt, da ist man viel toleranter. Das ist aber alles uns überhaupt nicht bewusst. Man merkt nicht, dass vom Nachbar X, der eigentlich den gleichen Lärm macht wie der Nachbar Y, obwohl man den viel schlimmer findet, wenn man es jetzt in Dezibel messen würde.
Eben Lärm hat auch was mit dem Sozialen zu tun.
Ja, Lärm sagt uns, in welcher Beziehung wir zu unserer Umwelt stehen oder zum Lärmverursacher. Das können wir sehr genau abmessen daran, wie wir auf diesen Lärm reagieren. Das ist alles eine Frage der Interpretation, die unser Bewusstsein 24 Stunden am Tag leistet, ohne dass wir etwas davon merken, gemeinerweise.
Sie sagen, es sei eine Frage der Interpretation. Nun ist es interessant, dass die Wissenschaften, sowohl die Naturwissenschaften als auch die Geisteswissenschaften, sich eigentlich nicht in dem Maß mit Lärm auseinandersetzen, wie man das annehmen könnte, obwohl der Lärm ja eigentlich eben uns alle etwas angeht und wir eigentlich tagtäglich mit Lärm konfrontiert werden in unterschiedlichsten Situationen. Es gibt zwar, und das schreiben Sie auch, Sieglinde Geisel, es gibt zwar Philosophen wie Seneca, die sich damit beschäftigt haben, oder auch Schopenhauer. Und auch dort, das ist interessant, eben Schopenhauer sagt zum Beispiel, also, dass der lärmempfindliche Mensch eben der bessere Mensch sei. Also auch hier kommt wieder das Soziale rein.
Ja, genau, das hat sich dort sehr klar gezeigt, ne? Also, dass Lärmempfindlichkeit ein Zeichen von Sophistication sozusagen ist, von Kultiviertheit auch.
Und genau, und Sie weisen ja auch auf Theodor Lessing hin, den Schriftsteller und Philosophen, der ebenfalls sich mit Lärm sehr eingehend beschäftigt hat, ja auch eine Anti-Lärm-Gesellschaft gegründet hat, und er greift eigentlich dann auch Schopenhauer auf, und er sagt eben auch, dass eben da der zivilisierte, wohlerzogene Mensch sich durch Schweigen auszeichnet.
Ja, und es geht bei Lessing sogar so weit, dass er gar nicht damit rechnet, dass die Arbeiter selber auch lärmempfindlich sein könnten, also weil er nämlich mit seinem Anti-Lärm-Verein überhaupt nicht in die Fabriken gegangen ist, wo die Menschen nun wirklich unter nicht nur empfundenem Lärm oder gefühltem Lärm gelitten haben, sondern wirklich die Schallgrenzen, die Leute taub haben werden lassen. Also das ist auch sehr menschenverachtend eigentlich, wenn man das dann so umsetzt.
Aber eben seine Gesellschaft, dieser Verein gegen den Lärm, die hatte dann auch kaum Zulauf.
Das ist halt ein allgemeines Phänomen, dass die Lärmbekämpfer genauso nerven wie die Lärmverursacher.
Also wenn einer,
ja, weil die auch in unseren akustischen Raum eindringen. Also der Nachbar, der bei jedem Mucks, den ich mache, vor der Tür steht und wieder entnervt sagt, dass er jetzt dann den Verwalter anruft, weil er hält es wirklich nicht mehr aus, dass ich auch lebe und auch irgendwie Geräusche verursache. Das ist eigentlich schlimmer als ein Lärmverursachender Nachbar.
Ich habe zuvor gesagt, eben, dass sich die Wissenschaften, die Geisteswissenschaften, auch die Naturwissenschaften nicht so sehr eben mit diesem Thema auseinandersetzen, außer eben die paar Philosophen, die wir erwähnt haben. Selbstverständlich die Literaten, da ist es ein Thema, auch nachvollziehbar. Aber auch, und das fand ich interessant, Sieglinde Geisel, Sie haben in Ihrem Buch das gezeigt, dass eben auch für die Medizin das kaum ein Thema war. Haben Sie eine Erklärung, weshalb sich die Wissenschaften diesem Thema so wenig annehmen?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass das Ohr ein Organ auf dem Feld des Unbewussten ist. Dass wir eigentlich das, was wir hören, nicht permanent bewusst wahrnehmen können. Wir würden auch verrückt werden, wenn wir es tun würden. Weil das Ohr ist ein Alarmorgan, eben Alarm und Lärm wieder. Es muss uns schützen. Also in der Wildnis würden wir gar nicht lange überleben, wenn wir nicht bei jedem unvermuteten Geräusch zusammenzucken und uns sofort kampfbereit machen würden. Aber weil das so ist, können wir auch nicht alle Geräusche, die nun 24 Stunden durch unser leider stets offenes Ohr in unser Bewusstsein dringen, dass wir das analysieren könnten und uns dessen bewusst wären. Darum glaube ich, dass ganz viele Phänomene, die mit dem Hören zu tun haben, uns überhaupt nicht, ja, auf die Bühne des Bewusstseins geraten. Die sehen wir gar nicht. Die haben wir nicht vor dem geistigen Auge. So wie es mich auch sehr wundert, dass es überhaupt keinen Diskurs über Hintergrundmusik gibt.
Ja,
es ist etwas allgemein Akzeptiertes, wie wenn Gott das so uns so geschaffen hätte, dass wir durch Räume gehen, wo permanent Musik läuft. Es ist eine ganz künstliche Normalität, die man aber überhaupt nicht mehr in Frage stellen kann.
Aber da bei der Hintergrundmusik kommt vielleicht eben dieses Ambivalente wieder zum Vorschein. Also Sie haben erwähnt eben, dass Sie stört, wenn diese Musik aus den Ohrstöpseln dringt. Ist zwar nicht bewusst eingesetzte Hintergrundmusik, wirkt aber sozusagen wie eine Art Hintergrundmusik. Aber die Hintergrundmusik oder Mutzak, die wurde ja in New York eben für Fabrikhallen konzipiert, um die Leistung von Arbeitern zu steigern. Also offensichtlich, weil man davon ausgeht, dass das eine animierende Wirkung hat. Andererseits zitieren Sie auch Günther Anders, den Philosophen, der sich mit der Hintergrundmusik und der Dauerberieselung beschäftigt hat, also mit der Dauerberieselung im Allgemeinen. Und er spricht ja auch von akustischer Freiheitsberaubung. Also irgendwo bei diesem Thema Mutzak, bei dieser Dauerberieselung, da findet man ja wieder dieses Ambivalente und auch sehr Individuelle, wie man darauf reagiert.
Ja. Das stimmt. Der Punkt ist ja nur, dass es nichts Individuelles mehr ist. Ich bin ja gezwungen, mir die Musik anzuhören. Ich bin gar nicht so sehr gegen die Hintergrundmusik, wenn ich mir das aussuchen kann. In einer Bar finde ich das auch sehr schön, wenn Musik läuft. Aber wenn ich ein Kaufhaus betrete und mir in Ruhe ein paar Schuhe aussuchen möchte und ich muss mir dazu irgendwie ABBA anhören, und ich habe keine Wahl zu sagen, ich möchte lieber nicht. Oder was ich noch schlimmer finde, ich sitze beim Arzt und warte eine Stunde, bis ich drankomme und ich kann mein Buch nicht lesen, weil mir irgendeine Musik aufoktroyiert wird. Dann empfinde ich das schon als akustische Freiheitsberaubung. Ich finde den Begriff nicht so schlecht. Oder ich finde zumindest, man müsste darüber diskutieren.
Und warum wird nicht darüber diskutiert?
Ja, weil das ist, Weil diese Musik ein Bedürfnis befriedigt, dessen wir uns auch nicht bewusst sind. Es ist ja etwas, was auch einen Suchtcharakter haben kann, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass man es hört. Das sagen ja viele. Wenn man sie darauf anspricht, können sie vielleicht die Musik mal ausmachen. Dann sind sie, wieso? Ja, habe ich gar nicht gemerkt, dass hier Musik läuft. Das finde ich ja auch schon sehr bemerkenswert. Aber das ist offenbar so eine Art von, Sie haben vorhin die Fabrikhallen erwähnt, wo man es den Arbeitern leichter machen wollte und natürlich jetzt nicht nur den Arbeitern zuliebe, sondern auch, dass die ein bisschen produktiver arbeiten sollen. Es ist natürlich so, dass das uns ablenkt von Dingen, die in unserem Inneren laufen, die wir gar nicht hören wollen oder nicht wahrnehmen wollen. Also wenn man sich daran gewöhnt, dass man nie ganz bei sich ist und immer das Gefühl hat, man ist in einem Film, wo ein Soundtrack dazu läuft, das ist auch ein angenehmes Gefühl, was uns viele Probleme vom Hals hält. Und ich verstehe, dass man darauf anspricht, aber ich finde, es ist trotzdem etwas, wenn man sich dessen mal bewusst geworden ist und lieber die Wirklichkeit noch nackt erfahren möchte und sich nicht in sein akustisches Privatzimmer zurückziehen, während man eigentlich mit anderen Leuten in einem Zug sitzt, dann ist es schon etwas, worüber ich gerne diskutieren möchte. Aber ich verstehe auch, dass die Mauer sehr hoch ist, darüber zu sprechen. Wenn man zum Beispiel jetzt im Zug einen dieser Menschen, die sich zugestöpselt haben und die Augen zu haben und deren Musik ich mir eben dann in dieser komischen Blechdosenform mit anhören muss, wenn ich die versuche anzusprechen. Die sind nicht mal so böse mit mir, wenn ich das tue, aber ich kann das fast nicht tun, ohne unglaublich indiskret zu werden. Ich muss die oft antippen und dann erschrecken sie, weil ich bin wie ohne zu klopfen in ihr Zimmer reingelatscht. Und da sitzen sie nun und dachten, sie sind allein auf der Welt. Dabei sind sie es gar nicht.
C.D. Jung hat ja gesagt, dass viele Menschen den Lärm oder eben diese Dauerberieselung lieben, weil somit die Ängste nicht zu Wort kommen.
Ja, das ist ein Teil von dem genau, was ich meine. Und auch überhaupt, man muss sich nicht mit dieser unendlich anstrengenden Mitwelt auseinandersetzen. Also diese Menschen, die da auch noch sind. Ich meine, Lärm ist ja immer das Problem letzten Endes, dass ich nicht alleine auf der Welt bin. Ich kann ja den Lärm der anderen nicht aushalten, weil ich eigentlich nicht will, dass die da sind. Oder eben, wenn schon, hätte ich gern die Macht über sie und ich darf Lärm machen und sie bitte sollen schweigen. Und es ist aber leider nicht so.
Sie brachten das Stichwort Schweigen. Ich glaube, wir können nicht nur über Lärm reden, sondern wir müssen auch über die Stille reden. Und im Untertitel Ihres Buches reden Sie ja auch von der Stille, beziehungsweise auch im Titel Nur im Weltall ist es wirklich still. Eigentlich wider Erwarten oder wider meines Erwartens ist das Thema Stille ebenso vertrackt wie das Thema Lärm. Auch hier gibt es ein ambivalentes Verhältnis, das wir dazu haben. Also viele sehnen sich danach und fürchten sie gleichzeitig. Eine persönliche Frage, Sieglinde Geisel, fürchten Sie sie eher oder sehnen Sie sich eher danach?
Ich sehne mich weniger danach, seit ich so viel über Lärm nachgedacht habe. Also ich habe jetzt oft in Bezug auf das Buch auch, sprechen mich Leute auf die Stille an. Also das Interesse an der Stille ist viel größer als das am Lärm. Und ich spüre eine immense Sehnsucht nach Stille aus diesen Fragen. Und es ist ein bisschen vertrackt, dass man jetzt die frohe Botschaft nicht bringen kann und sagen, Leute, geht in die Stille und alles wird gut. Weil eben, wenn wir uns schon die Ohren zustöpseln, dann ist offenbar geht von der Stille auch wirklich eine große Bedrohung aus. Die empfinde ich selber nicht so, aber ich habe eben auch mein Bedürfnis nach Stille ist nicht mehr so groß, seit ich den Lärm nicht mehr so fürchte. Ich versuche mir die Stille vielleicht auf eine andere Art zu erreichen. Für mich ist die Stille nicht unbedingt die Abwesenheit von Geräuschen. Das hat viel mehr damit zu tun, ob ich eine Konzentration finde, ob ich bei mir selber bin. Dann kann es draußen auch laut sein, das ist nicht so schlimm. Aber was ja oft passiert, das ist, dass man sich in die Stille begibt und möchte etwas tun und dann rast es im Kopf und man kann sich überhaupt auf nichts konzentrieren und man ist dann sehr froh, wenn man aus dieser Stille wieder entlassen wird. Also ich habe sehr gute Freunde, die sind Pfarrer und die haben mir erzählt, dass sie in ihrer Kirche so stille Rituale praktizieren und dass es sehr schwierig ist, dass man sie gemerkt haben, 10 Minuten Stille ist schon das Äußerste. Mehr kann man eigentlich den Leuten, die da in der Mittagspause irgendwann kommen, nicht zumuten, obwohl die mit der Sehnsucht und dem Bedürfnis der Stille gekommen sind. Also man muss offenbar auch lernen, die Stille auszuhalten.
Aber offenbar, das schreiben Sie in Ihrem Buch, Sieglinde Geisel, offenbar gibt es einen Klang der Stille.
Ja, das ist was ganz Eigenartiges, was Menschen berichten, die sich dem ausgesetzt haben. Also ich habe solche Experimente selber nie gemacht, aber ich habe sehr eindrückliche Dinge darüber gelesen von Menschen, die sich also Wochen oder sogar Monate, weiß ich gar nicht, eben so lange hält man die Stille nämlich nicht aus. Also die meisten, über die ich gelesen habe, da ging es darum, dass man ein paar Wochen in eine einsame Berghütte geht oder in die Wüste.
Aber dort ist doch keine Stille, in der einsamen Berghütte oder in der Wüste.
Ja, eben, ich meine, das ist ja das andere Problem. dass man die Stille, die äußere Stille nicht wirklich finden kann. Aber man kann natürlich schon an Orte gehen, wo man sehr wenig mit Geräuschen behelligt wird. Nur beginnt dann offenbar das Gehirn, die Geräusche, die es nicht bekommt, selbst zu produzieren. Also die berichten alle von Halluzinationen. Am eindrücklichsten einer, der das nicht ganz freiwillig getan hat, ein Polarforscher, der eingeschneit wurde und 6 Monate da in der Antarktis überleben musste und das auch überlebt hat und sagt, das Schlimmste war nicht die Kälte, das Schlimmste waren die Schreie, die er gehört hat, obwohl niemand da war. Und das sind offenbar akustische Halluzinationen, die unser Gehirn produziert, wenn es ausgehungert ist nach Geräuschen. Also wir sind offenbar nicht für die Stille geschaffen, nach der wir uns so sehr sehnen. Weil eben wir die Stille, nach der wir uns sehnen, nicht in der Welt finden können. Es ist nicht eine Frage der Geräusche, die uns umgeben, sondern dessen, was unser Bewusstsein mit uns tut. Das sind auch Bewusstseinstechniken, die man lernen kann. Also man kann in der Meditation Stille erfahren, auch wenn es dazu braucht, man jetzt nicht in die Wüste zu gehen.
Offenbar ist also weder die Stille noch der Lärm so einfach zu fassen. Es ist was Ambivalentes, es ist auch was sehr Individuelles. Ist das mit ein Grund, weshalb wir uns auch so schwer tun mit dem Lärmschutz?
Ja, der Lärmschutz hat natürlich auch wirklich ganz handfest physikalische Gründe, dass der Lärm durch das Medium der Luft sich halt überall hin ausbreiten kann. Man hat einfach keine Möglichkeit, den Fluglärm wegzutechnisieren. Man kann zwar wir haben ja auch Instrumente geschaffen, die dafür sorgen, dass es nicht leiser wird. Also wenn zum Beispiel jetzt die Flugzeuge zwar immer leiser werden, also jedes einzelne Flugzeug macht heute viel weniger Krach als vor 30 Jahren, dass ja auch der technische Fortschritt gar nicht jetzt nur immer böse ist und die Welt lauter werden lässt, sondern sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass er sehr viele Geräusche auch wieder abschafft. Aber wenn wir einen Grenzwert haben, gerade beim Fluglärm, dann haben wir immer einen Mittelwert innerhalb einer Zeit. Also jeder Lärm findet ja in der Zeit statt. Und ob jetzt ein lautes Flugzeug einmal pro Stunde übers Hausdach donnert oder 10 leisere Flugzeuge pro Stunde übers Hausdach donnern, das ergibt den gleichen Mittelwert. Und weil natürlich der Grenzwert immer ausgeschöpft werden muss oder es Kräfte gibt, die das wollen, weil die nämlich möglichst viele Flugzeuge starten lassen wollen, weil wir ja alle wahnsinnig gerne in die Ferien fliegen und das drum auch wollen. Wir sind ja die Verursacher des Lärms, gegen den wir uns wehren. Deshalb wird natürlich jeder Grenzwert ausgeschöpft und deshalb haben wir am Schluss den gleichen Lärm wie vorher. Also das sind ganz viele Faktoren, die ineinander greifen. Es ist aber auch
Sie haben vor allem die physikalischen Elemente erwähnt.
Ja, also es ist aber auch wirklich einfach schwer, bei einer Autobahn den Lärm abzudämmen. Also es ist auch so, dass es nicht schön ist, wenn man stundenlang nur an einer Lärmschutzwand entlang fährt und es nützt nicht so viel. Also der Lärm steigt halt auch in die Höhe und er kann dann je nach Wind, kann er sich ganz anders verhalten, als wir das gerne hätten.
Und kommt ja einfach dazu, dass wir im Gegensatz zum Augenlid eben kein Ohrenlid haben, also dass wir unsere Ohren nicht verschließen können, wirklich verschließen.
Aber nach dem, was ich jetzt über die Stille weiß, ist mir auch klar, wenn wir sie verschließen könnten, würden wir sofort Panik kriegen und sie sofort wieder aufmachen.
Und dennoch, wir wollen uns ja vor zu großem Lärm, wollen wir uns schützen, deshalb eben diese Schallmauern, deshalb auch all diese technischen Investitionen in leisere Motoren und so weiter und so fort. Wie steht es denn mit Ihnen? Wie schützen Sie sich vor Lärm?
Ich habe das Glück, dass ich nicht so schlimm im Lärm ausgesetzt bin. Also der Lärm meiner Kinder, gegen den muss ich mich schützen, indem ich selber Lärm mache, der größer ist als ihrer und der sie so weit beeindruckt, dass sie ein bisschen leiser sind. Und ich habe das Glück, dass ich in Berlin an einer sehr ruhigen Straße wohne. Und diesen Lärm, der in dieser Straße ist, den mag ich. Ich habe gern, wenn Leben ist auf der Straße. Ich möchte nicht in den Vorstädten wohnen, wo abends um 8 nichts mehr zu hören ist. Ich habe jetzt seit neuestem ein Büro, sehr lustig, in der Plattenbausiedlung in Prenzlauer Berg, was es auch gibt, obwohl das kaum jemand glaubt, aber im Thälmannpark gibt's das und es ist eine völlig andere Welt. Und ich meine, ich genieße die Stille dort schon sehr. Wenn ich abends dort bin, ist es vollkommen ruhig. Ich weiß nicht, was die Leute dort machen, aber abends um 8 geht niemand mehr aus dem Haus, kommt niemand mehr nach Hause. Und das ist natürlich zum Arbeiten schon schön, aber es ist mir auch ein bisschen unheimlich. Und ich finde es eigentlich schön, dass Menschen da sind und irgendwie die Welt bevölkern. Also wenn man seinen Frieden damit macht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und ansonsten habe ich jetzt auch mit Nachbarn keine großen. Es gibt jetzt niemanden, der ständig laute Musik hört, gegen die ich mich schützen muss. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel jetzt in der Schweiz, wo ich ja die ersten 23 Jahre meines Lebens verbracht habe, die Lärmempfindlichkeit viel höher ist. Also ich kenne dort Mietwohnungen, wo man abends um 9 die Spülmaschine wirklich nicht mehr laufen lassen darf. Und wirklich nicht. Wehe wen. Und das kann ich mir bei uns im Haus nicht vorstellen. Wir machen alle Lärm und wir ertragen aber auch den Lärm der anderen.
Eben, es gibt kulturelle Unterschiede, aber es gibt neben individuellen Bemühungen, eben sich vor Lärm zu schützen, ja auch Bemühungen von Behörden, des Staates und so weiter. Und es gibt ja auch interessante Initiativen, zum Beispiel in Österreich gibt es mittlerweile, glaube ich, 2000 Geschäfte, die sich offiziell als beschallungsfrei erklärt haben. Was halten Sie von dieser Initiative?
Das finde ich eine sehr schöne Initiative. Das war im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs 2009. Da war Linz die Kulturhauptstadt Europas und die haben sich das als Hörstadt dann neu profiliert. Und es ist sehr viel Diskussionen in Gang gekommen und die Initiative Beschallungsfrei ist eben sehr geschickt gemacht. Die sagen nicht, wir sind gegen Hintergrundmusik und das ist des Teufels oder so, sondern die sagen, wir möchten gerne die Wahl haben. Wir möchten auch irgendwo noch einkaufen können, wo man keine Musik hören muss. Und wir wollen aber überhaupt nichts verbieten, sondern wir reden mit den Leuten und wenn sie das eine gute Idee finden, dann können sie eine Plakette beschallungsfrei neben die Tür hängen und man geht dahin und weiß, hier gibt's keine Hintergrundmusik. Und das scheint ein sehr gut angenommen zu werden. Und die Supermarktkette Spar ist das, glaube ich, die das dann flächendeckend für ein Jahr mal eingeführt hat, hat überhaupt keine Umsatzeinbußen, also weder Steigerung noch Einbußen festgestellt. Es scheint also auch nicht nötig zu sein, dass wir überall beschallt werden.
Was müsste denn, um zu einem Schluss zu kommen, was müsste denn, Sieglinde Geißel, darüber hinaus unternommen werden, um die Menschen vor Lärm zu schützen?
Ich fände eine öffentliche Diskussion schon sehr schön. Also wenn es nicht mehr so ist, dass ich selbstverständlicherweise einfach, ja, ich bin ja nicht gegen Lärm, ich überlege gerade. Also dass ich jetzt mit dem inszenierten, beabsichtigten Lärm, der dadurch entsteht, dass ich einen Lautsprecher mit Musik fülle und den die Musik machen lasse, dass dieser Lärm doch einer Genehmigung oder einer Diskussion bedarf, dass man irgendwie, wenn man im Restaurant sagt, können Sie die Musik leiser stellen, nicht der absolute Exot ist, der einen unsittlichen Antrag dem Geschäft gemacht hat oder so. Dass es einfach normal ist, dass man darüber spricht und dass es verhandelbar ist und dass es nicht eine Norm gibt, die mir einfach vorgesetzt wird. Das ist das eine. Das andere ist aber, was jetzt rein die physikalische Gestalt unserer Welt angeht, gibt es sehr viel mehr, was man machen könnte, um unsere Welt akustisch freundlicher zu gestalten. Das fängt in Schulen schon an, dass man keine rechtwinkligen Klassenräume hätte, auch noch mit Glaswänden oder harten Betonwänden. Ich meine, da weiß die Akustik heute viel mehr, also wir sind akustisch viel klüger, als wir eigentlich leben. Und das ist mir nicht ganz klar, warum man das nicht umsetzen kann, wo da die Schaltstelle nicht
funktioniert. Wie müssen denn die Räume ausschauen?
Ich bin keine Akustikerin, aber ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel, wenn die Wände nicht parallel stehen, dass der Schall sich dann nicht gegenseitig so verstärken kann. Und ich meine, da muss man wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz wilde architektonische Entwürfe machen. Da reicht ja schon, wenn man eine Stellwand schräg einzieht. Und dass man bei den Materialien kann man Oberflächen schaffen, die sehen gar nicht anders aus als jetzt, aber die sind einfach nicht so hart und reflektieren den Schall nicht so sehr. Und dass zum Beispiel in der Schule ganz viele Probleme auch mit Unruhe dadurch entstehen, weil eben ja Lärm auch ein Rauschmittel sein kann, dass man dann auch enthemmter wird. Also ein Klassenraum, der mal anfängt laut zu werden, der ist disziplinarisch ja fast nicht mehr zu beruhigen. Das ist ein ganz großer Stressfaktor eben auch für Lehrer und für Schüler ebenfalls. Und das wäre, dass man eben an solchen Details nicht aufmerksam ist und die umsetzt, das verstehe ich eigentlich nicht. Also in dem Sinn schöpft unsere Gesellschaft die Ressourcen, die sie in der akustischen Gestaltung hätte, längst nicht aus.
Mit diesem Appell, eigentlich eben die Ressourcen mehr auszuschöpfen, sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Sieglinde Geißel, für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.